Alles klar Amerika wird dir präsentiert von Trigon Film, der Schweizer Filmstiftung für gute Filme aus aller Welt. Jetzt im Kino.
My name is Ernest Cole.
Ernest Cole, Lost and Found.
I was born March 21st, 1940 in Pretoria, South Africa.
Geschichte von einem fast vergessenen Fotograf, von einem, der Bilder gemacht hat, die heute aktueller denn je sind.
Despite the dangers, I photographed apartheid without stopping.
In den 60er Jahren hat der Südafrikaner Ernest Cole als einer der ersten den Alltag in der Apartheid in bahnbrechenden Bildern festgehalten. Und später, im Exil, die Rassendiskriminierung in den USA.
I tried to find meaning.
Sein Werk hat lange als verschollen gehalten, bis vor wenigen Jahren plötzlich 60'000 Fotonegativ in einem Banksafe auftaucht sind.
But exposing the truth had a price.
Alle Infos zu Ernest Cole, Lost and Found, auf trigon-film.org.
If we can get a 747 as a contribution to our Defense Department, to use during a couple of years while they're building the other ones, I think that was a very nice gesture. Now, I could be a stupid person and say, oh no, we don't want a free plane. We give free things out, we'll take one too. And it helps us out because, again, we're talking about we have 40-year-old aircraft. The money we spend, the maintenance we spend on those planes to keep them tippy-top is astronomical. You wouldn't even believe it. So I think it's a great gesture from Qatar. I appreciate it very much. I would never be one to turn down that kind of an offer. I mean, I could be a stupid person, say, no, we don't want a free, very expensive airplane. But I thought it was a great gesture. And I think it was a gesture because of the fact that we have helped and continue to, we will continue to, all of those countries, Saudi Arabia, UAE, Qatar, and others. We keep them safe. If it wasn't for us, they probably wouldn't exist right now. And I think this was just a gesture of good faith.
Martin, was hören wir da?
Ja, wir hören hier Donald Trump, wie er sagt, dass er also sich freut, dass ihm die Katarer eine 747 schenken wollen. Das soll der Nachfolger von der Air Force One werden. Und das ist also, die Air Force One ist 40 Jahre alt und er würde jetzt dieses neue Flugzeug kriegen, eine 747-8, die also nur ein paar Jahre alt ist. Und wenn du genau hinguckst, Christoph, dann siehst du, dass das Flugzeug innen aussieht, als wenn Trump persönlich der Innendekorateur gewesen wäre. Gold, edle Hölzer, you name it, baby. Und so also sagt Trump, er will das Geschenk annehmen, während der Rest der Nation sich da nicht so sicher ist.
Es ist Mittwoch, der 14. Mai 2025 und das ist «Alles klar, Amerika, der USA-Podcast» vom Tagesanzeiger. Es freut mich, den Martin Kilian zu begrüßen. Er ist lange Jahre USA-Korrespondent vom Tagesanzeiger und heute Podcaster. Er lebt in Charlottesville, Virginia. Mein Name ist Christoph Münger und ich leite das USA international vom Tagesanzeiger. Guten Tag, Martin.
Guten Tag, Christoph.
Martin, wir haben es am Anfang gehört. Der amerikanische Präsident lässt sich also von den Katarer die Air Force One ausstatten und das gratis franco. Wäre das früher noch denkbar gewesen?
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, du musst dir vorstellen, die amerikanischen Sicherheitsbehörden müssten das Flugzeug, das also aus Katar käme, quasi auseinandernehmen, um zu sehen, ob da nicht irgendwelche Wanzen drin sind, ja, mit denen also alles abgehört wird. Dann müsste die Maschine auch umgerüstet werden. Sie braucht ja eine Raketenabwehr. Sie braucht supermoderne Kommunikation. Ich bin kein Experte in solchen Sachen, aber ich habe jetzt mehrmals gelesen, dass die Umrüstung alleine 1 bis 2 Jahre dauern würde. Zumal dazu kommt, dass Katar natürlich jetzt keine eigentliche Demokratie ist und auch zuweilen eine zwielichtige Außenpolitik macht. Zum Beispiel Stichwort Unterstützung des IS in Syrien. Aber natürlich haben die USA auch eine große Basis, eine Luftwaffenbasis in Katar. Und deshalb ist es natürlich so, dass Trump sagt, ja, wir haben die Kataris beschützt und jetzt kriegen wir diese Maschine geschenkt, diese 47-8. Und er sagt natürlich auch, dass seine eigene Maschine so alt ist, eine klapprige 747-200, dass der Aufwand, die also wirklich in Stand zu halten, unheimlich groß ist. Trotzdem, dass Trump also nun sagt, er nimmt dieses Geschenk an, hat also hier schon für, Verwunderung oder Entrüstung gesorgt.
Aber wieso macht er es denn?
Ja, Christoph, Donald Trump ist ein Präsident im Candy Store, also im Süßigkeitsladen. Er bedient sich, er sieht überall nur tolle Dinge, wo er seine Finger reinkriegen kann. Man kann natürlich das auch andersrum sagen. Er ist ein Elefant im Porzellanladen, wollen wir aber mal nicht sagen. Er erfreut sich einfach an der ganzen Pracht seines Amtes. Man muss sich ja nur mal angucken, wie das Oval Office nun ausgestattet ist. Auch hier wieder viel Gold, viel edle Hölzer, ja, Geschmack Trump. Oder wenn man mal wirklich wissen möchte, wie Trump zumute ist, wie happy er eigentlich ist, dann muss man sich eine Kabinettssitzung angucken. Wenn ein Minister nach dem anderen Trump lobt, ihn lobpreist, also ihn hochleben lässt, das ist natürlich schon unheimlich peinlich. Und wenn nun die Regierung von Katar kommt und sagt, hey, wir schenken dir ein unheimlich tolles Flugzeug mit einer Innenausstattung, die dir sicherlich gefallen wird, dann sagt Trump natürlich, wow, das ist wieder ein anderes Geschenk aus dem Süßigkeitsladen. Das nehme ich natürlich mit.
Aktuell ist ja jetzt der Donald Trump in der Golfregion. Er ist in Saudi-Arabien. Weiter geht es nach Dubai und Katar. Was will er da erreichen?
Naja, er hofft natürlich auf Deals, Deals, Deals. Er hat natürlich außerdem angekündigt, dass er alle Sanktionen gegen Syrien aufheben möchte, was ein wirklich guter und riesiger Schritt wäre. Und dafür aber soll es im Gegenzug dann ein Abkommen zur Ausbeutung von Mineralien in Syrien geben. Genauso wie das Abkommen mit der Ukraine, Christoph, du erinnerst dich. Und natürlich hat Trump, das heißt sein Geschäft, sein Trump-Organisation, auch alle möglichen Pläne, wie sie Geld machen wollen in der Golfregion, also mit Bauten, mit Hotels, mit allem Möglichen. Christoph, das ist einfach Teil dieser unglaublichen Präsidentschaft. Also wir haben jetzt den ersten Sponti-Präsidenten der amerikanischen Geschichte. Ein Mann, der immer kühne Ideen hat und Politik und Geschäft zu verbinden weiß.
Und mit den Trump Towers geht es ja eigentlich ums eigene Geschäft, nicht um Make America Great Again, oder?
Nee, das geht darum, dass man Make Trump Rich Again. Also er hat also, die Trump-Organisation möchte in Dubai edle Apartments bauen, also nicht was für Leute wie dich und mich, sondern für Leute, die wirklich Geld haben. Und sie möchte einen Golfplatz bauen in Katar, ist auch ein Hotel geplant in Saudi-Arabien und so weiter und so weiter. Über dem Ganzen, Christoph, weht natürlich ein Hauch von Korruption, ja, also nicht nur in Dubai, in Katar, auch in Saudi-Arabien. Und in dem Zusammenhang müssen wir auch die Flugzeugkontroverse sehen.
Der Trump scheint, dass er seine eigene Stellung als Präsident zu nützen, um Geschäftsinteressen, eigene Geschäftsinteressen in der Golfregion voranzutreiben. Sein Sohn, der Erik, ist schon kurz vor dem Vater in Dubai auftaucht. Dubai hat er bei dieser Gelegenheit als, Zitat, Spielplatz für einen Entwickler von Immobilien bezeichnet. Lassen wir rein.
We're going to come in here and build a crown jewel and everybody is going to know that's Trump International Hotel and Tower. That's Trump. And we do that on skylines, you know, kind of across the world. For us, it's not about, you know, quantity. It's about quality. We want to have the single best icon in every single city and not try and do that 9 different times, you know, under slightly different kind of subheadings. And that's what makes us really good at what we do. And again, our partners, Dar, is, you know, I'm doing a project with them in Oman. That's spectacular. 2 in Riyadh, in Saudi Arabia, 1 in Jeddah. And several others around the world that we haven't even announced right yet, and so we're very excited.
Das ist also der Eric Trump, wo aufzählt, wo sie überall Projekte haben. Familie Trump hat also buchstäblich große und vor allem hohe Pläne, oder Martin?
Ja, und es ist interessant, dass Eric Trump hier sagt, also es geht nicht um Quantity, um die Menge, es geht um Quality. Und da haben wir wieder das Innenausstattungsphänomen Trump, diese ganzen Dinger, die sie jetzt da bauen in Riyadh und in Dubai und in Oman vielleicht auch, das sind wieder also Ästhetik der Trumpschen Lebensform, also edle Hölzer, viel Gold, Lametta, alles Mögliche. Und die sind natürlich sündhaft teuer. Und was sie bezwecken natürlich ist ein Branding auf der ganzen Welt, dass jeder, der also irgendwo auf einem Gebäude Trump sieht, der weiß, dass er, um mich zu wiederholen, edle Hölzer, viel Gold und so weiter und so fort kriegt. Also das ist Teil des Brandings, ganz klar. Und dagegen kann man ja auch nichts sagen. Nur ist die Frage eben, wo hier die Verquickung von Geschäftsinteressen und Politik beginnt. Und da wird es eben manchmal schon ein bisschen fragwürdig.
Hat es das schon mal gegeben, dass die Familie von einem Präsidenten so viel Profit geschlagen hat aus dem Amt vom Familienvater?
Nein, höchstens annähernd in der ersten Amtszeit von Trump. Da ist auch schon einiges geflossen, aber das waren Peanuts im Vergleich zu dem, was es jetzt gibt. Also ich darf dich mal, Christoph, an die guten alten Zeiten der Verquickung von Politik und Geschäft erinnern. Das war zum Beispiel Billy Carter, der Redneck-Bruder von Jimmy Carter, der eine Biermarke verkauft hat, die nach ihm benannt war. Und das hat damals schon einen Aufschrei gegeben. Stell dir vor, Billy Carter hat damals also Lizenzgebühren wohl gekriegt, dass man ein Bier verkauft hat, auf dem drauf stand Billy Beer. Und vergleicht das jetzt mal mit dem, was Trump macht. Das sind also schon Welten. Nein, um die Frage nochmals zu beantworten, sowas wie das, was Sie im Moment sehen, hat es noch nie gegeben.
Und die Immobilien sind ja nicht das einzige Geschäftsfeld, wo Sie da bewirtschaftet. Offenbar sind Trumps auch sehr aktiv im Kryptogeschäft.
Ja, die Trumps sind groß eingestiegen im Kryptogeschäft, also alle möglichen zwielichtigen Sachen laufen da ab, unter anderem also auch die Trump-Meme-Coin, die größten Käufer, wichtigsten Käufer, betuchtesten Käufer dieser Coin werden also dann zum Dinner zum Präsidenten eingeladen. Das ist also für mich schon nah an Bestechung dran. Und es gibt auch andere Deals. Es gibt zum Beispiel eine Firma, die heißt World Financial Liberty, an der sind die Trumps, glaube ich, zu 60% beteiligt. Auch die macht den Cryptocurrency. Das ist alles sehr, sehr undurchsichtig und erregt dann auch sicherlich auch im Kongress schon mal ein bisschen Widerwillen, selbst bei Republikanern, obwohl also die Kritik an dem ganzen Gebaren bislang noch sehr verhalten ist.
Aus unserer Sicht wirkt das alles ein bisschen schamlos, muss ich gestehen, oder bin ich dort streng?
Ja, du bist natürlich als Schweizer Staatsbürger da ein bisschen zu streng. Nein, es ist tatsächlich so, dass der Vorwurf der Korruption hier immer lauter wird. Ja, man sieht mit großem Erstaunen, was die Trump-Familie da treibt. Und man muss auch klipp und klar sagen, im Moment sieht also das so aus, als ob Trump aus der Präsidentschaft einen ungeheuren finanziellen Nutzen ziehen wird. Er wird, als wenn das so weitergeht, als wirklich stinkereicher Milliardär die Präsidentschaft verlassen und wird sehr, sehr viel Geld gemacht haben, wenn das alles so weitergeht. Und tatsächlich sagen die Kritiker ja, es riecht nach Korruption.
Wenig überraschend ist darum, dass das Weisse Haus die Kritik, die du jetzt paraphrasiert hast, empört zurückgewiesen hat. Lass mal eine Pressekonferenz vom Trump seiner Sprecherin Caroline Leavitt.
Look, the president is abiding by all conflict of interest laws. The president has been incredibly transparent with his own personal financial obligation throughout the years. The president is a successful businessman, and I think, frankly, it's one of the many reasons that people re-elected him back to this office.
There are at least some people who are buying this coin who seem to view it as an opportunity to influence the president's views. There was a logistics company this week that said they would buy $20 million in the coin in order to advocate for free trade between the U.S. and Mexico. If buyers are buying for that reason, are they wasting their money?
Look, I can assure you, the president acts with only the interests of the American public in mind, putting our country first and doing what's best for our country, full stop. That's his intention and that's what he's focused on.
Das also ist die Sprecherin Caroline Leavitt vom Donald Trump und sie hat gesagt und betont, dass der Trump ein erfolgreicher Geschäftsmann sei, darum sei er auch wieder gewählt worden und dass er sich ausschließlich für sein Land einsetze. Hat das überzeugt, Martin?
Nein, das kommt ja auch schon die Kritik aus den eigenen Reihen. Also erstmals melden sich auch mächtige Senatoren wie Ted Cruz aus Texas, Republikaner natürlich, der sagt, also das ist so nicht gangbar, wir können das so nicht machen. Die Kritik hat sich vor allen Dingen, Christoph, an diesem Flugzeug entzündet und natürlich machen da die Kritiker auch aus den Reihen der Republikaner Sicherheitsbedenken geltend, die völlig gerechtfertigt sind. Und natürlich, was Caroline Leavitt hier sagt, ist natürlich Unsinn. Wenn eine mexikanische Logistikfirma diese irrsinnigen Trump-Meme-Coins im Wert von 20 Millionen Dollar kauft und dann Free Trade fordert, ist doch ganz klar, dass hier ein Zusammenhang besteht, ja. Also dann zu sagen, also dass Donald Trump sich nur an den Interessen des amerikanischen Volkes orientiert. Zumindest sollte man sagen, dass er ein Geschäftsmann ist und natürlich Möglichkeiten wahrnimmt, auch wenn manchmal das so aussieht, als wenn er hier Korruption betreiben würde.
Aber offenbar sind ja die Antikorruptionsgesetze, die dem könnte Einhalt bieten, auch entschärft worden.
Das ist richtig, ja. Also man hat also einige Antikorruptionsgesetzen den Zahn gezogen, was natürlich auch Aufsehen erregt hat. Und hinzu kommt natürlich, was überhaupt nicht gut aussieht, ja, dass wichtige Figuren in der Regierung von Trump also vorher Lobbyisten waren, für Carter auch noch, ja. Also die Justizministerin Pam Bondi, der FBI-Chef Patel und auch der EPA-Chef, die waren alle mal Lobbyisten für Carter. Allein Pam Bondi hat $115,000 eingesackt für ihre Lobbyarbeit in einem Jahr. Und deswegen bleibt also unterm Strich insgesamt der Rubel rollt und Trump überrascht eben mit immer verwegeneren Personalien und Aussagen. Und das ist so sein MO, seine Art und Weise, wie er arbeitet.
Zum Beispiel?
Ja, der Fall Casey Means, also die ist nun nominiert worden von Trump als Surgeon General. Damit ist sie die oberste Gesundheitshüterin im Staat. Sie steht dem öffentlichen Gesundheitsdienst vor und beratet den Präsidenten. Sie hat ihre Ausbildung nicht ganz abgeschlossen. Sie sagt also, sie hat öffentlich vertreten, dass die Leute krank werden, je mehr sie Zugang zum Gesundheitswesen kriegen. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Und sie vertritt eben auch andere sehr, sehr, sehr seltsame Ansichten, die sie eigentlich nicht nur meiner Meinung nach nicht mit ihrer künftigen Aufgabe als oberste Gesundheitsbeamtin im Staat verbinden lassen. Trotzdem, Trump hat sie nominiert, ja, oder er hat auch die Fox-Rechtsberaterin oder nicht Rechtsmoderatorin Jeanine Pirro nominiert zum Staatsanwalt in Washington, D.C. Das ist natürlich schon alles sehr seltsam. Über Jeanine Pirro hat selbst ihr Produzent bei Fox News gesagt, dass sie crazy sei, nut. Also, und solche Leute huschen also jetzt querbeet durch Washington durch. Das sind Personalien, die nirgendwo in der amerikanischen neueren Geschichte so hätten in Ämter gelangen können, für die Trump sie nun nominiert hat.
Aber mir scheint, das ist alles nicht zufällig, das hat System und folgt wahrscheinlich sogar einer Strategie.
Ja, das ist richtig. Wir sind wirklich in so einer Lage, dass wir gar nicht mehr nachkommen mit den verwegenen Dingen und kühnen Theorien und Ernennungen, die Trump hier betreibt. Und im Grunde genommen, Christoph, entspricht das genau der Maxime von Steve Bannon. Flood the zone with shit. Also möglichst viel Scheiße jeden Tag in die Gegend streuen, damit die normalen, die regulären, die Legacy-Media gar nicht mehr nachkommen, darüber zu berichten. Ich gebe dir ein Beispiel. Also Trump hat offensichtlich einen TV-Beitrag gesehen über Alcatraz, das berühmte Gefängnis in der Bucht von San Francisco. Und 20 Minuten später oder eine Stunde später sagt er, ja, Alcatraz soll jetzt wieder ein Gefängnis werden. Ja. Das ist natürlich völliger Unsinn. Alcatraz ist 1963 geschlossen worden. Das ist ein Museum. Ich weiß nicht, ob du es dir mal angeguckt hast.
Ja, ich bin mal dort gewesen. 91 ist schon lange her. Ja.
Ja, genau. Also ich war da auch mal. Und wenn man also sich überlegt, dieses Museumsstück jetzt wieder in Gefängnis umzuwandeln, das ist Wahnsinn. Also absoluter Wahnsinn. Aber Trump sagt das. Ja, wir machen aus Alcatraz wieder ein Gefängnis. Natürlich auch sehr wieder der starke Mann, also die Allerschlimmsten kommen nach Alcatraz, macht überhaupt keinen Sinn. Ja. 20 Minuten später sagt Trump, er wolle 100%ige Zölle auf ausländische Filme erheben. Das ist natürlich auch Unsinn.
Ja, er will natürlich mehr amerikanische Alcatraz-Filme.
Ja, genau. Sowas, ja. Und was er natürlich nicht dabei beachtet, ist, dass viele der amerikanischen Produktionen zum Teil im Ausland gedreht werden, in Kanada, in Irland und so weiter und so fort. Aber auch hier sehen wir, dass Trump immer das tut, was ihm der Letzte einflüstert. In dem Fall heißt es, dass der Schauspieler John Voight, der ja schon seit langem eine konservative Bastion im liberalen Hollywood ist, dass Voight mit Trump geredet habe und offensichtlich sich beklagt hat, dass so viele Filme im Ausland gemacht werden. Und danach haben wir also diese 100% Zoll-Idee auf ausländische Filme gehabt. Aber weißt du, das Ganze ist ja eine große Veranstaltung, ja. Also es werden immer wieder unsinnige oder maximale Forderungen erhoben, ja. Also 100% Zoll. Dann haben wir den Krieg gegen die Houthis, ja. Trump sagt, wir machen die Houthis platt. Aber er rudert dann zurück, ja, bei den Strafzöllen, also bei den Zöllen gegenüber China, hat er klein beigegeben, nicht die Chinesen, nicht die chinesische Führung. Und bei den Houthis war es so, dass er nach 30 Tagen gesagt hat, ja, also jetzt reicht's. Und man darf nicht vergessen, die Houthis haben fast ein amerikanisches Flugzeug abgeschossen. Außerdem haben sie den Flugzeugträger Harry S. Truman gezwungen, so eine rapide Kehrtwendung zu machen, weil er unter Beschuss geriet, dass eine 60 Millionen Dollar schwere FA-18 Hornet über Deck gekippt ist, mitsamt dem Traktor, den sie hätte ziehen sollen. Und das sind natürlich
Sachen... Das sind Zentrifugalkräfte, Martin.
Genau, ja. Das sind natürlich Sachen, die dann verloren gehen. Ja. Also man macht diese Maximalforderung und steckt dann zurück. Und natürlich redet niemand mehr, dass Trump jetzt ein Casino bauen möchte in Gaza, ein Hotel. Es redet auch niemand mehr drüber, dass die Ukraine und die Russen nach 24 Stunden Frieden haben sollen. Das ist einfach seine Strategie, so ist er gebaut.
Ja. Der Bannon, Steve Bannon, hat ja gesagt, man muss jeden Tag 3 Sachen bringen, weil die Medien sagen zu faul, um das zu verarbeiten. Das ist gar nicht um Faulheit, das ist einfach schlicht nicht mehr möglich, wenn man die heutige Situation kennt.
Genau, du kommst einfach nicht mehr mit. Wenn du dir anguckst, die Frontseite der New York Times in den letzten 3 Monaten, die kommen tatsächlich nicht mehr mit. Das überschlägt sie. Dauernd hast du Breaking, 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 live, live, live. Und irgendwann guckst du dir das an, denkst du, Mann, ich habe genug für heute. Und das ist natürlich genau das, was bezweckt wird.
Eben, es ist eigentlich ein Ablenkungsmanöver. Also ein anderes Beispiel ist die Signal-Affäre. Also dort ist doch immerhin um militärische Geheimnisse gegangen, respektive der Verrat von diesen Geheimnissen. Also hochgravierende Angelegenheit. Heute redet niemand mehr von dem.
Das ist richtig, ja. Und das ist genau der Erfolg, den Trump hier verzeichnen kann. Und man muss ihn natürlich schon zugutehalten, dass aus diesen verwegenen Ideen vielleicht tatsächlich irgendwas Verrücktes kommt. Dass er zum Beispiel jetzt den syrischen Präsidenten Muhammad al-Shara getroffen hat, das finde ich schon bemerkenswert. Ja. Das ist auch richtig. Und wer weiß, was aus den Gesprächen in Istanbul wird, die angepeilt sind. Wer weiß, was aus seiner neuen Handelsordnung wird. Wir können es einfach noch nicht sagen. Aber was wir jetzt schon wissen, ist, dass einfach diese Flut von Ideen und von Unsinn auch, die über uns hereinbricht, dass die gar nicht mehr medial verarbeitet werden kann. Und nochmal zu sagen, genau das, was Steve Bannon damals wollte. Flood the zone with shit.
Gehen wir einen Schritt weiter, weil er reizt mit dieser Strategie natürlich wirklich auch seine Macht aus. Gleichzeitig hat er offenbar keine Ahnung, was in der amerikanischen Verfassung steht. Und er ist sich nicht einmal sicher, ob er sich will an die Verfassung halten. Das hat er selber gesagt in einem NBC-Interview.
Don't you need to uphold the Constitution of the United States as president?
I don't know. I have to respond by saying again, I have brilliant lawyers that work for me, and they are going to obviously follow what the Supreme Court said. What you said is not what I heard the Supreme Court said. They have a different interpretation.
Das Zitat, das wir da gehört haben, ist ein bisschen aus dem Zimmerhang gerissen. Um was geht's da, Martin?
Ja, also es ist eine Frage an Trump, ob er die wisse, dass er die Verfassung einhalten muss. Und er antwortet darauf, ich weiß es nicht. Und ich habe tolle Anwälte, brillante Anwälte, die mir sagen, was ich tun soll. Das ist natürlich ein absolut bemerkenswertes Statement. Wenn das vor 10 Jahren, vor 15 oder vor 20 Jahren gefallen wäre, aus dem Mund eines Präsidenten gekommen wäre, dann hätte die Erde gebebt in Washington. Aber wie gesagt, wir sind also etwas abgehärtet jetzt. Und Trump sagt natürlich in diesem Interview, dass er dem obersten Gerichtshof folge. Aber er wollte nicht sagen, ob er gezwungen ist, den 5. Verfassungszusatz, der Bürgern und Nichtbürgern ein ordnungsgemäßes Verfahren garantiert, ob er denn aufrechterhalten möchte, wenn es um die Abschiebungsmaßnahmen seiner Regierung geht. Und hier speziell geht es eben um den Fall von Kilmer Abrego Garcia, der 2012 auf der Flucht vor Bandengewalt illegal in die USA eingereist war und dann, obwohl sein Asylantrag 2019 abgelehnt wurde, trotzdem Schutz vor Abschiebung wegen drohender Verfolgung erhielt. Nun ist dieser arme Mensch also in einem Supergefängnis in El Salvador, in Bukeles Gulag, wie man hier so schön sagt. Und Trump lehnt jede Verantwortung für diesen Vorgang ab, obwohl der Vorgang eine absolute Verletzung der amerikanischen Verfassung darstellt und das auch von Richtern festgehalten wurde.
Also nochmal, der US-Präsident, hält man fest, ist nicht sicher, ob er sich will an die Verfassung halten. Hast du schon mal so etwas gehört, von Richard Nixon zum Beispiel?
Nein. Es gibt also von Nixon, wie du weißt, den berühmten Spruch, if the president does it, it's not illegal. Also wenn der Präsident es tut, ist es nicht illegal. Das ist das weiteste und am weitesten vorgewagteste in der Hinsicht, was ich jemals gehört habe. Ich kann mir vorstellen, dass vielleicht vor 200 Jahren irgendjemand in Washington mal sowas gesagt hat, aber in der neueren amerikanischen Geschichte haben wir keine Aussage wie die, die Trump eben mit diesem Interview, dessen Originalton wir abgespielt haben, gesagt hat. Das ist ein absoluter Hammer. Aber ich muss es nochmal sagen, wir sind bereits so abgestumpft nach nur 100 plus Tagen, dass der Aufschrei eigentlich fast verhalten gewirkt hat darauf.
So viel einmal zum Donald Trump fürs Erste, aber noch nicht genug da damit. Weil die Amerikanerinnen und die Amerikaner sehen in diesen Tagen, dass auch die andere Seite, die Demokraten, Probleme haben. Der CNN-Journalist Jake Tapper hat ein Buch geschrieben über Joe Biden, das offenbar nicht sonderlich schmeichelhaft ist für den ehemaligen Präsidenten.
That aides were privately discussing putting President Biden in a wheelchair for his second term because of his physical deterioration. Sources telling me and Alex Thompson, the Biden's team, thought it was of course politically untenable to have the president in a wheelchair during his re-election bid. They took steps to try to protect him in the images of his halting gait, including finding shorter walking paths, adding handrails to steps, using a smaller staircase to board Air Force One. Aides would also accompany Biden across the White House lawn to Marine One or from Marine One, not only to disguise what was going on, but in case he fell. President Biden's doctor, White House physician Kevin O'Connor, warned behind the scenes that if Biden had one more serious fall, he might need to be in a wheelchair for his recovery. Dr. O'Connor had long worried about the toll the job had taken on Biden's health and joked behind the scenes that Biden staff members were trying to kill him while he was trying to keep him alive.
Das war also der Jake Tapper, Buchautor und CNN-Journalist. Er sagt da, dass man damit rechnen müsse, dass der Joe Biden in einer allfälligen zweiten Amtszeit auf einen Rollstuhl angewiesen gewesen wäre. Sein Buch kommt am 20. Mai übrigens auch auf Deutsch raus mit dem Titel «Hybris – Verfall, Vertuschung und Joe Bidens verhängnisvolle Entscheidung». Martin, das Buch macht in den USA bereits Schlagzeilen.
Ja, und zu Recht. Also Christoph, was ich damals schon vermutet habe, wir sind alle grandios angelogen worden. Ja, man hat also den sich verschlechterten Gesundheitszustand und den mentalen wie körperlichen Verfall von Joe Biden heruntergespielt. Seine Helfer und auch seine Ehefrau Jill Biden haben da eine sehr, sehr, sehr dubiose Rolle dabei gespielt. Und das ist natürlich schon sehr traurig, ja. Also wir hätten vielleicht Donald Trump nicht im Weißen Haus, wenn das so nicht passiert wäre mit Biden. Ich muss es nochmal sagen, man hat die ganze Nation grandios angelogen. Joe Biden war nicht imstande, eine zweite Amtszeit ordnungsgemäß hinzulegen. Das wissen wir jetzt alle. Trotzdem wurde uns suggeriert, dass er also in bester Verfassung sei. Und am Ende, du weißt ja, was passiert ist, Christoph, bei der ersten Debatte mit Donald Trump hat dann die ganze Welt gesehen, wie schlimm das war. Und es gibt noch eine Sache, die wirklich erwähnenswert hier ist. Du erinnerst dich vielleicht, dass der Anfang von Ende von Joe Bidens Wahlkampf ein Leitartikel, eine Kolumne war, ein Opinion Piece von George Clooney, dem Schauspieler in der New York Times, wo er sagte, so geht's nicht, Biden muss abtreten. Clooney ist ein enger Freund von Biden gewesen und die Welt hat sich dann gewundert, wieso Clooney sowas Brutales schreibt über seinen Freund Joe Biden. Und wir wissen jetzt, warum er das geschrieben hat, nämlich bei irgendeinem Empfang ein paar Wochen zuvor hat Biden George Clooney nicht mehr wiedererkannt. Ein Helfer musste Biden sagen, hey, it's George Clooney, juhu. Und dann haben sie also gemerkt, dass der Biden tatsächlich überhaupt nicht mehr in der Lage war, seinen alten Freund wirklich zu erkennen. Und Clooney hat wohl seine eigenen Schlüsse daraus gezogen und dann dieses ziemlich brutale Op-Ed geschrieben in der New York Times. Wie gesagt, das war der Anfang vom Ende. Aber man muss schon sagen, also dass das ein absoluter Skandal war. Also absolut, wie wir nach Strich und Faden angelogen worden sind von diesem Weißen Haus.
Ja, ja, und wir zwei inklusive und alle, oder die meisten Journalistinnen und Journalisten zumindest, ich habe eigentlich auch immer darauf vertraut, dass der Biden, er ist alt, aber es geht noch irgendwie, bis natürlich dann die Debatte das alles offensichtlich gemacht hat, dass es eben nicht mehr geht. Aber ich muss rückblickend sagen, er hat wirklich den Moment vom Abgang verpasst und das wäre gewesen nach den Zwischenwahlen, die ja einigermaßen gut verlaufen sind für ihn. Und er hat ja, ich erinnere mich genau am Anfang von seiner Präsidentschaft gesagt, er sei ein Übergangspräsident und er hätte sich an seine eigenen Worte halten müssen. Am Anfang hat das eigentlich richtig gewesen, aber irgendwann ist es im Kopf gestiegen, offenbar.
Das ist richtig, ja. Und es ist natürlich auch interessant, dass gerade nachdem dieses Buch von Jake Tapper jetzt einige Furore macht, dass nun auch die ersten Stimmen aus dem Lager von Kamala Harris, die ja verloren hat gegen Trump im letzten November, laut werden, die also dann Biden und seine Helfer doch stark kritisieren. Ich bin fast vom Stuhl gefallen, als ich gelesen habe, dass David Plouffe, der Stratege in dem Wahlkampfteam von Kamala Harris, jetzt also öffentlich gesagt hat, Bidens People fucked us. Das hat er wirklich gesagt. Also, ja. Und das ist natürlich eine Reaktion, die auch offenlegt, dass innerhalb der Demokratischen Partei eben diese Diskussion immer noch anhält über diese verlorene Wahl und dass die Partei immer noch nicht da ist, wo sie eigentlich sein sollte und sein müsste, um Trump und den Republikanern Paroli zu bieten.
Was heißt das jetzt für Demokraten?
Ja, das heißt eben für die Demokraten, dass sie immer noch nicht in der Lage sind, die schlagkräftige Opposition zu sein, die sie eigentlich sein müssten, ja. Also es ist so, dass wir sagen müssen, es ist rundherum eigentlich schlimm mit den beiden Parteien, obwohl ich auch hier sagen möchte, dass die Demokraten nicht die Trumpschen Gipfel erklimmen. Du hast also nicht die Auswüchse und die Verrücktheiten bei den Demokraten, die du im Moment bei der Kultpartei der Republikaner beobachten kannst, die ja zu einem Personenkult verkommen sind in vieler Hinsicht. Trotzdem, die Demokratische Partei ist wirklich eine riesige Enttäuschung und man wünscht sich also wirklich manchmal eine Alternative.
Wir haben also den Trump, der seine Macht ausreizt, wie wir gesehen haben, und wir haben auf der anderen Seite die Demokraten, die nicht auf die Beine kommen, sondern höchstens in den Rollstuhl, wie wir jetzt gehört haben. Wieso gibt es keine dritte Partei in der Mitte irgendwo?
Ja, Christoph, das weißt du, die Struktur des amerikanischen Wahlrechts ist sehr diffizil, was das angeht. Wir haben ein Mehrheitswahlrecht, ja. Und die Versuche, eine dritte Partei aufzubauen, sind also gerade bei Präsidentschaftswahlen insgesamt kläglich gescheitert, mit einer Ausnahme. Ross Perot 1992, der hat also fast 19% der Stimmen gekriegt gegen Bill Clinton und gegen den älteren Bush. Und er hat damit überhaupt erst Bill Clinton seinen Sieg 1992 ermöglicht. Wäre Perot nicht angetreten, wäre Bush die Wiederwahl gelungen. Wir haben es vorher mal gehabt, 1968, als der Südstaaten-Rassist George Wallace mit einer dritten Partei angetreten ist. Die hat, glaube ich, damals 13% geholt. Aber es ist fast unmöglich, für eine dritte Partei in dieses verkrustete System reinzukommen. Und natürlich spielt Geld dabei auch eine riesige Rolle. Die beiden Altparteien, Demokraten, Republikaner, haben riesige Spendensummen. Sie haben Spender in der Industrie und so weiter und so fort. Und es gibt dann auch Geld, das man gar nicht offenlegen, dessen Herkunft man gar nicht offenlegen muss. Das ist alles sehr, sehr, sehr schwierig, was die Gründung und das Überleben von einer dritten Partei angeht. Und deshalb also muss ich sagen, ich bin mir nicht sicher, ob die Verfassung Trump überlebt.
Martin, besten Dank fürs Erste bis dahin. Wir kommen zum Schluss zu unserer Rubrik Q&A. Sie fragen, mir antworten. Wir haben heute eine Frage von der Sibyl Grimm-Nafzko. Und die Frage von der Sibyl Grimm-Nafzko schließt nahtlos an unser Gespräch an. Sie fragt nämlich, ob die Zeit nicht langsam reif sei, um eine Kandidatin oder einen Kandidat von einer Mitte-Partei in Position zu bringen. Viele Bürgerinnen und Bürger sagen mit den Demokraten wie mit den Republikanern unzufrieden. Wenn zwei sich streiten, freut sich doch der Dritte, schreibt Frau Grimm-Nafzko. Gilt das auch für die amerikanische Politik, Martin?
Ja, eigentlich schon, ja. Also wenn man sich die Umfragen anguckt und wenn man sieht, dass immer mehr Leute sich als parteilos ausgeben, also weder Republikaner noch Demokraten sein wollen, da hat Frau Grimm-Nafziger genau recht. Also das sind immer mehr Leute, die eigentlich eine Regierung der Mitte wollen. Nur ein Vehikel dafür zu schaffen, ist extrem schwierig, was ich ja eben gerade erklärte. Wo es vielleicht einfacher wäre, auf der lokalen Ebene. Da hatten wir in den letzten 100 Jahren also schon mal Erfolge, vor allen Dingen die Sozialisten bei der Wahl 1912, also die haben dann in vielen amerikanischen Städten plötzlich sehr viele Stadträte gehabt. Wir haben es später in den 70er Jahren, 80er Jahren bei den Grünen gesehen. Wir haben auch Libertarier gehabt, aber auf einer nationalen Ebene ist das sehr, sehr schwierig, obwohl, ich möchte es nochmal betonen, immer mehr Amerikaner eben tatsächlich eine Partei in der politischen Mitte haben möchten, ja. Aber seht es nicht kommen, nicht in den nächsten 8 bis 10 Jahren. Und das ist natürlich nicht gut für das Land, ist ganz klar.
Martin, danke vielmals für die Antwort auf die Frage von der Sibyl Grimm-Nafzko. Falls Sie auch eine Frage haben, schreiben Sie uns. Unsere Mailadresse ist podcast@tamedia.ch. Danke vielmals. Martin, ich hoffe jetzt noch, dass du als passionierter Handwerker jetzt dein schöne Haus mit edlen Hölzern und Gold ausstatten gemäß dem Zeitgeist, der da weit in deinem Land.
Ja, ich werde mich bemühen. Danke, Christoph. Einen schönen Gruß nach Zürich. Bis bald.
Merci vielmals. Tschüss nach Charlottesville, Virginia. Das ist eine neue Folge von «Alles klar, Amerika», einem USA-Podcast vom «Tagesanzeiger» am Bund, der «Berner Zeitung», der «Baz» und allen anderen Tamedia-Titeln. Sie finden uns auf den entsprechenden Websites und überall dort, wo es Podcasts gibt. Danke vielmals fürs Interesse, bleiben Sie uns treu. In einer Woche unterhalte ich mich mit dem Fabian Fellmann in Washington, D.C. Heute war am Mikrofon in Charlottesville, Virginia, der Martin Kilian. Für die Produktion verantwortlich ist Mirja Gabatulo und mein Name ist Christoph Münger. Bis zum nächsten Mal.